Einen wunderschönen guten Morgen. In 3 Wochen findet die Männerfreizeit in Neckarzimmern statt. Und die Leitverse von der diesjährigen Männerfreizeit kommen aus Hebräer Kapitel 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Es wird in der Woche sehr viel um Zeugen, um Zeugnis gehen und ich habe ein Thema am dritten Abend und das Thema wird sein, falsche Zeugen, Achtung, also habe ich mir nicht ausgesucht und ich habe 2 Bibelpassagen als Grundlage erhalten und die eine Bibelpassage möchte ich mit euch heute anschauen und zwar aus dem Buch 1. Könige, Kapitel 13. Und das soll uns dienen als Einstieg zu diesem Thema. Und da werden wir uns 2-3 Mal mit beschäftigen. 1. Könige 13. Da geht es dann gleich um König Jerobeam. Schon mal gehört, König Jerobeam. Also, wäre schön, wenn es da klingeln würde. Also es gab viele Könige in Israel und wir müssen nicht alle kennen. Und es muss vielleicht nicht bei jedem etwas klingeln. Aber grundsätzlich zu wissen, was ist das eigentlich für eine Zeit, ist einfach sehr hilfreich. Also Jerobeam und dann könnte auf der anderen Seite Rehabeam auch vor unserem geistigen Auge erstehen. Das waren 2 Könige, nämlich die ersten beiden Könige, nachdem das Königreich geteilt wurde. König Saul regierte lange Zeit, dann war König David lange Zeit König über ein Königreich und dann noch sein Sohn König Salomo. Aber nach Salomo war dann die große Frage, wie geht's weiter? Und Rehabeam hat dann auf die jugendlichen Berater gehört und hat das Volk dann so vor den Kopf gestoßen, dass die gesagt haben, also, was haben wir mit dir, mit deinem Haus eigentlich zu schaffen? Und so teilte sich das Königreich in die 2 Stämme im Südreich, Königreich Juda, und dann die 10 Stämme im Nordreich, fortan das Königreich Israel. Und Jerobeam war dann der erste König im Nordreich in Israel. So. Und da kommt dann, also das ist jetzt noch der erste Vers vom 12. Kapitel. Und wir lesen von einem Propheten mit einer unbequemen Botschaft. Also es geht los, 1. Könige, Kapitel 12, Vers 33, der letzte Vers, und dann erstmal die ersten beiden von Kapitel 13. Und er, also Jerobeam, stieg selbst auf den Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag im 8. Monat, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Und er veranstaltete für die Söhne Israel ein Fest und stieg auf den Altar, um Rauchopfer dazu bringen. Also hier können wir schon mal kurz innehalten, das habe ich da fett gemacht, den Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Er hat sich überlegt, oh, da bringe ich mal Opfer. Und wir wissen, es gab schon ziemlich viele Vorschriften. Und das zeigt uns Jerobeam, der ging seinen eigenen Weg. Es gab im Nordreich auch keinen König, von dem gesagt wird, er folgte dem Herrn. Also das ist schon mal ein sicheres Anzeichen, immer wenn wir es über das Nordreich sprechen, das waren keine guten Könige. So, und jetzt, und siehe, ein Mann Gottes aus Juda kam aus Juda, auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, ein Sohn wird dem Haus David geboren werden, sein Name ist Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern, und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Genau, da. Was ist das für eine Botschaft? Aber da kommt der, das müssen wir eben mal überlegen, da kommt also aus Juda, aus dem Südreich, ein Mann Gottes, kommt dorthin, da ist König Jerobeam, der will gerade Opfer bringen, und der kommt da mit so einer Prophezeiung. Ist schon irgendwie auch ganz schön mutig. Der hat einen Auftrag gehabt. Und dann wird diese Botschaft auch noch bestätigt. Ab Vers 3 bis 5 lesen wir nämlich: Und er, also das ist der Mann Gottes, gab an jenem Tag ein Wunderzeichen und sagte: Dies ist das Wunderzeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird zerbersten und die Fettasche, die darauf ist, wird verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, dass er gegen den Altar in Bethel ausgerufen hatte, da streckte Jerobeam vom Altar herab seine Hand aus und sagte: Packt ihn! Kann ich gut nachvollziehen. Du als König, du willst dann Opfer bringen, und dann kommt da einer und packt ihn, und dann verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Was jetzt genau verdorrt heißt, er konnte sie nicht wieder an sich ziehen, klingt nach meinem Dafürhalten nicht gut. Er hat irgendwie den Gebrauch seiner Hand verloren. Und der Altar zerbarst und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes auf das Wort des Herrn hin gegeben hatte. Hier sehen wir gleich das Zeichen eigentlich, woran wir erkennen können, ob ein Prophet die Wahrheit spricht. Er hat etwas vorhergesagt hier mit dem Wunderzeichen, das wird passieren, und kurze Zeit danach passiert es. Und das ist eigentlich genau das, was wir auch von Mose hören in 5. Mose 18, 20 bis 22. Der Prophetentest beginnt da erstmal mit einer deutlichen Warnung: Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Und wenn du in deinem Herzen sagst: Wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das nicht der Herr geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet, du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Also wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht, trifft nicht ein, dann wissen wir, das ist wohl ein falscher Prophet. Gab es sowas schon mal? Klar, jetzt im Alten Testament oder auch so in der Geschichte gab es da schon Leute, die kamen und Vorhersagen trafen, dann und dann wird die Welt untergehen oder. Irgendwie ein letzter Kenntnisstand ist noch, sind wir da, dann haben da wohl Menschen geredet, jedenfalls nicht mit einer Botschaft von Gott. Also ein Prinzip sehen wir hier auf jeden Fall: prüft den Propheten. Das sollten wir immer tun, und das ist, glaube ich, etwas Zeitloses. Doch zurück zu König Jerobeam, dem das Wort nicht gefallen hatte, dass der Mann Gottes gegen den Altar, den er doch da schön aufgerichtet hat, da verkündet hatte, und der gerade ein Problem mit seiner Hand hatte. wie ging es weiter? Der König, der bittet jetzt um Hilfe. Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes: Besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Ob sich jetzt Gott da erbarmen wird? Also das ist doch ein schlechter König. Das wissen wir. Und er hat seine Hand erhoben gegen den Mann Gottes. Wollen wir mal hier abstimmen, ob wir dafür wären oder dagegen? Nein, nein, das war nur eine rhetorische Frage. Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn. Und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher. Und der König redete zu dem Mann Gottes: Komm mit mir ins Haus und stärke dich, und ich will dir ein Geschenk geben. Auch hier, denke ich, sehen wir ein Prinzip. Und wenn da jemand davon redet, der Gott des Alten und Neuen Testaments, das ist nicht der gleiche, ist nicht derselbe. Gott war da auch schon gnädig. Gnädig und barmherzig, und er erhört Gebet. Und ich finde das aber auch bemerkenswert, dass der Mann Gottes sich auch für ihn einsetzt. Da steht ja, er besänftigte Gott. Er trat für ihn ein. So wie Hiob für seine Freunde betete. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir sollen unsere Feinde lieben. Also wenn uns jemand um Vergebung oder um Hilfe bittet, dann sollten wir dem auch nachgehen. Ob sich jetzt dann wohl Jerobeam vom Grund auf ändert? Ich meine, der erlebt jetzt da etwas. Erstmal ein Wunder, dann hat er das Problem mit seiner Hand. Der Mann Gottes tritt für ihn ein. Er besänftigt Gott und dann... Du musst ja erstmal eigentlich außer dir sein. Das geht wieder. Und er lädt ja auch den Mann Gottes ein. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Komm mit mir ins Haus und stärke dich. Und ich will dir ein Geschenk geben. Also... Geben wir einen kleinen Vorgriff auf das Ende des Kapitels. Da hören wir erst von Jerobeam, wo es weitergeht. Aber die Frage eigentlich, was wird mit König Jerobeam? Er hat eben erlebt, wie mächtig Gott ist und gütig. Und sicher wird er sich ändern. Oder nicht? Ist es nicht so, dass wir manchmal denken, wenn nur die Menschen, wenn nur der und der, oder wenn der was mit Gott erleben würde, dann würde er bestimmt glauben. So nach dem Motto, wenn Gott sich heute genauso offenbaren würde wie zu Zeiten Jesu, dann würden viel mehr Menschen an ihn glauben. Aber wie viele Menschen folgten denn Jesus nach? Und wie viele haben sich von ihm abgewendet? Und mir ging dann schon durch den Kopf, dass ich da auch gar nicht immer auf andere gucken muss. Wie geht es eigentlich mit mir? Was habe ich eigentlich schon mit Gott erlebt, sodass ich eigentlich sicher sagen kann, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig und hat Wunder getan. Und wie leicht vergesse ich das und gehe vielleicht wieder auch in die falsche Richtung. Also Jerobeam jedenfalls lässt sich nicht warnen. Am Ende des Kapitels lesen wir in 33 und 34, nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam von seinem bösen Weg nicht um, sondern machte weiter Leute aus dem gesamten Volk zu Höhenpriestern, und wer Lust hatte, den weihte er, dass er ein Priester der Höhen wurde. Und diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlass, es auszutilgen und zu vernichten von der Oberfläche der Erde hinweg. Und das ist auch ein Prinzip: wer sich weigert, umzukehren wie Jerobeam, der muss die Folgen tragen. Nun, wie geht es mit dem Mann Gottes weiter? Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes: Besänftige doch das Angesicht, und er betet und so. Und Und dann sagte er zu ihm, komm mit mir ins Haus und stärke dich, will dir ein Geschenk geben. Der Mann Gottes aber sagte zum König, selbst, wenn du mir die Hälfte deines Hauses gäbest, so würde ich nicht mit dir hineingehen. Ich werde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Warum denn nicht? Denn so ist es mir durch das Wort des Herrn befohlen worden. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken. Du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren, den du hingegangen bist. So kehrte er auf einem anderen Weg fort und kehrte nicht auf dem Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Also der Mann Gottes, der hatte anscheinend einen klaren Auftrag erhalten. Wie, das wissen wir einfach nicht. Ob es Träume waren, Visionen oder ob ein anderer Prophet im Auftrag Gottes zu ihm geredet hat, wissen wir nicht. Aber ich habe den Eindruck, er wusste ganz genau um seinen Auftrag. Er kam aus dem Südreich ins Nordreich, trat vor den König mit einer ziemlich unbequemen Botschaft. Er vollbrachte ein Wunderzeichen, er betete für den König und der wird auch noch, also Gott lässt sich erhören und erbarmen und macht ihn wieder gesund. Und nun könnte die Geschichte ja eigentlich zu Ende sein. Nicht wahr? Also ein treuer Prophet kommt sogar ins eigentlich feindliche Land, muss man fast sagen, tritt ein, betet für den König. Ja, Jerobeam hat nochmal eine Chance bekommen, Geschichte zu Ende, aber weit gefehlt. Also hier geht die Geschichte erst richtig los. Wie das? Ein Prophet, nämlich aus Israel, aus dem Nordreich, wird neugierig. Also ein alter Prophet wohnte in Bethel, seine Söhne kamen und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes an dem Tag in Bethel getan hatte. Die Worte, die er zum König geredet hatte, die erzählten sie ihrem Vater. Da sagte ihr Vater zu ihnen, welchen Weg ist er gegangen? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gegangen war, der aus Juda gekommen war. Da sagte er zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihm den Esel und er bestieg ihn und er folgte dem Mann Gottes und fand ihn unter der Terebinte sitzen. Interessanterweise lesen wir in 2. Chronik Kapitel 11, Vers 14, dass die Leviten, denn die Leviten verließen ihre Bezirke und ihr Besitztum und zogen nach Juda und nach Jerusalem. Denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie aus dem Priesterdienst Jahwes verstoßen. Also die echten Priester aus dem Stamm Levi, die hatten das Nordreich verlassen. Die sind nach Juda gezogen. Was mag das jetzt wohl für ein alter Prophet sein? War der zu alt und ist da geblieben? Oder war das einer, den Jerobeam sich einfach eingesetzt hat aus dem Volk? Einer, der gesagt hat, Jedenfalls, der wird neugierig, er folgt ihm und er findet ihn unter der Terebinte sitzen. Also er macht Rast. Okay, vielleicht hat er einen ganz weiten Weg gehabt, aber vielleicht hat er auch zu früh Rast gemacht und naja, wie geht's weiter? Also der Prophet trifft jedenfalls den Mann Gottes. Prophet, ich habe deinen blau gemacht, also der aus dem Nordreich. Und er sagte zu ihm, bist du der Mann Gottes, der aus Juda gekommen ist? Und der Mann Gottes, also er sagte, ich bin es. Da sagte er zu ihm, komm mit mir in mein Haus und iss Brot. Er aber sagte, ich kann nicht mit dir umkehren, um mit dir hinzugehen. Und an diesem Ort werde ich kein Brot essen und kein Wasser mit dir trinken. Denn durch das Wort des Herrn ist ein Befehl an mich ergangen. Du sollst dort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Du sollst nicht wieder auf dem Weg zurückgehen, auf dem du hingegangen bist. Da sagte er zu ihm, auch ich bin ein Prophet, wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt, bring ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. kurz zuvor hat der Mann Gottes noch dem König widerstanden. Ich meine, der König lädt dich ein, bietet dir ein Geschenk an und er sagt, nee, ich habe einen anderen Auftrag von Gott. Nee. Und jetzt kommt eigentlich das Ähnliche. Und wie wird er denn reagieren, wenn er angelogen wird? Naja, als Mann Gottes, das muss er doch erkennen. Das muss er doch spitz kriegen, oder? Naja. Also ein Prinzip hier, was wir, glaube ich, sehen können, ist, naja, nicht jeder, der fromm redet und sagt, ein Engel hat mit mir gesprochen. Nicht jeder, der fromm redet, redet auch die Wahrheit. Und ein weiteres, ja, die Versuchung, die kann aus verschiedenen Richtungen kommen. So vom König und so offiziell in der Situation, da war der Mann Gottes, das war ihm vollkommen klar. Aber jetzt kommt jemand, der sagt, Mensch, ich bin doch einer wie du. Und ich habe hier eine aktualisierte Botschaft. Oh, echt? Eigentlich habe ich auch Hunger und Durst und wäre schon gut, habe noch einen weiten Weg vor mir. Ja, es so erinnert an verschiedene andere Stellen oder auch vielleicht an uns selber. Also bei manchen Dingen weiß ich auch ganz klar, das ist schlecht, aber wenn es dann irgendwie so von hinten rum, dann weiß ich, bin ich anfälliger. Und ich habe mir einige Fragen gestellt, auch an dieser Stelle. Auch Fragen, auf die wir keine Antwort finden, okay, aber trotzdem ist es gut, um über den Text auch nachzudenken, warum hat der Prophet eigentlich gelogen? Wollte er vielleicht lediglich Gemeinschaft haben mit diesen dynamischen und kühnen jungen Propheten? Oder war es seine Absicht, den Mann Gottes zu überreden, den Fluch, den er gegen den Altar ausgesprochen hat, dass er den vielleicht zurücknimmt? Aber die Frage ist ja, wird der Mann Gottes die Lüge erkennen? Wird er ihn durchschauen? Also, wie ging es weiter? Und wir wissen eigentlich schon, ob das wohl eine gute Idee ist. Da kehrte er mit ihm zurück und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser. Und es geschah, während sie noch zu Tisch saßen, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Und er rief dem Mann Gottes, der aus Juda gekommen war, zu, so spricht der Herr, dafür, dass du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und das Gebot, das der Herr, dein Gott, dir geboten hat, nicht beachtet hast und umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast, an dem Ort, von der er zu dir geredet hat, iss kein Brot, trinke kein Wasser. Darum soll deine Leiche nicht in das Grab deiner Väter kommen. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen und nachdem er getrunken hatte, da sattelte man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Und er zog fort. Also irgendwie ist das jetzt alles schon so ein bisschen verwirrend. Der alte Prophet, der hatte gelogen. Das hatte den Mann Gottes in Versuchung gebracht, und er handelte jetzt gegen seine Befehle. Und nun erhält der Lügner, der alte Prophet, dieser falsche Zeuge, der erhält eine Botschaft Gottes für den Mann Gottes. Du warst widerspenstig und hast das Gebot nicht beachtet. Ist das nicht zu hart? Ist das nicht irgendwie, ist das nicht gemein? Was mich wirklich interessieren würde, wenn jetzt der Mann Gottes wie Jerobeam quasi um Hilfe gebeten hätte, wenn er umgekehrt wäre und gesagt hätte, ich elender Mensch, du hast recht, Gott sei mir gnädig, keine Ahnung, davon lesen wir leider nichts, aber das fände ich interessant, denn Gott ist gnädig und ruft immer wieder zur Umkehr auf. Aber davon lesen wir halt leider nichts. Und ich glaube, ein interessantes Prinzip ist, Gott gebraucht nicht nur perfekte Menschen. Er gebraucht jetzt sogar diesen, diesen Mann Gottes, den alten Propheten, der auch gelogen hatte. Ja, er hat ja auch Nebukadnezar gebraucht. Er hat den Pharao gebraucht. Also das ist schon auch ein bisschen verwirrend. Was waren jetzt dann die Folgen? Also er macht sich auf den Weg und da fand ihn dann ein Löwe und tötete ihn. Klingt jetzt auch nicht unbedingt wie so den Tod, den wir uns so wünschen. Ein Löwe und tötete ihn. Gut, vielleicht mit einem Prankenhieb. Naja, jedenfalls seine Leiche blieb hingestreckt auf dem Weg liegen und der Esel stand daneben und der Löwe stand neben der Leiche. Und siehe, da kamen Männer vorbei, sahen die Leiche auf dem Weg hingestreckt liegen und den Löwen neben der Leiche stehen. Naja, das ist ja auch ein deutliches Zeichen. Hier ist etwas geschehen, das sollen die Leute wissen. Es hätte ja sein können, der Löwe zerreißt ihn, verspeist ihn, den Esel auch gleich mit und keiner weiß, was ist mit dem Mann Gottes passiert. Nee, es sollte schon verkündet werden, was hier passiert ist. Ja, und sie kamen und sagten es dann in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. Als nun der Prophet, der ihn von dem Weg zurückgeführt hatte, das hörte, sagte er, das ist der Mann Gottes, der gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen ist. Darum hat der Herr ihn dem Löwen preisgegeben. Der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort des Herrn, das er zu ihm geredet hat. Ich denke mir immer, der hat ihn da verführt, hat ihn belogen und sagt, das ist der widerspenstig gewesen ist. Ja, wundersam. Manches ist wirklich wundersam. Aber die oberste Warnung in diesen Versen ist jedenfalls eindeutig, dass Ungehorsam zieht einfach Strafe nach sich. Und sogar unabhängig von früherer Treue und Dienstbereitschaft. Und ich habe mir auch überlegt, die Todesart ist, ist grausam. Und dass er nicht bestattet werden wird in dem Grab seiner Väter, ist auch was Schändliches. Okay, aber auf der anderen Seite würde ich eigentlich fast davon ausgehen, dann ist seine Strafe, ist dann irgendwie auch seine Sühne ist da bezahlt und ist jetzt nicht schön, aber okay, gut. Wissen wir auch nicht genau, jedenfalls der Ungehorsam, das sehen wir, Ungehorsam gegen den Befehl des Herrn hat Folgen. Kommen wir zum Abschluss der Geschichte. Also der Prophet redete zu seinen Söhnen und sagte, sattelt mir den Esel. Sie sattelten ihn, ging hin, fand seine Leiche auf dem Weg hingestreckt und den Esel und den Löwen neben der Leiche stehen. Der Löwe hatte die Leiche nicht gefressen, den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet die Leiche des Mannes Gottes auf, legte ihn auf den Esel, brachte ihn zurück und er kam in die Stadt des alten Propheten, um ihm die Totenklage zu halten und ihn zu begraben. Und er legte seine Leiche in sein eigenes Grab und man hielt die Totenklage über ihn. Ach, mein Bruder! Und es geschah, nachdem er ihn begraben hatte, sagte er zu seinen Söhnen, wenn ich gestorben bin, dann begrabt mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist. Neben seine Gebeine legt meine Gebeine. Denn das Wort wird ganz gewiss geschehen, dass er auf das Wort des Herrn hin ausgerufen hatte gegen den Altar, der in Bethel ist. Und gegen alle Höhenheiligtümer, die in den Städten Samarias sind. Also zusammengefasst schon eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Und der alte Prophet bestätigt hier noch einmal, dass der Mann Gottes wirklich echt war. Er geht felsenfest davon aus, das, was er prophezeit hat gegen den Altar, das wird auch eintreten. Ja, können wir etwas daraus lernen? Das ist eine Geschichte, Altes Testament, zu Zeiten, Teilung des Reiches. Aber was können wir denn daraus lernen? Na, wie eingangs gesagt, das ist eine von zwei Bibelpassagen als Grundlage für einen Vortrag bei der Männerfreizeit. Falsche Zeugen, Achtung! Der alte Prophet hatte ja den Mann Gottes angelogen. Sein Zeugnis war in der Tat falsch. Aber vielleicht ist das ja auch nur ein Thema vom Alten Testament. Seit Jesus in die Welt gekommen ist und das Evangelium verkündet wurde, hat sich die Menschheit auch geändert. Und da gibt es gar nicht mehr so viele falsche Propheten oder falsche Zeugen oder falsche Lehrer. Okay, eine gewagte These gebe ich zu und eigentlich ein flüchtiger Blick. Ich habe einfach nur mal ein paar Stellen aufgeschrieben. Das sind jetzt fast alle Bücher im Neuen Testament, wo wir Warnungen lesen. Also es ist nicht alles spezifisch, jetzt nur also falsche Zeugen, falsche Lehrer, aber beginnend auch von, Jesus hat ja gewarnt, falsche Christusse werden kommen, falsche Propheten werden kommen. In Matthäus 7 warnt er vor den falschen Propheten. Und woran wir sie erkennen werden. Paulus warnt in Apostelgeschichte 20, da ist er mit den Ältesten aus Ephesus, trifft er sich und sagt, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die Leute hinter sich herziehen. Es werden Parteiungen sein. Paulus schreibt den Korinthern von den sogenannten falschen Aposteln. Satan wird als Engel des Lichts auftreten. Manche predigen Christus aus Neid. Wir sollen keine Gemeinschaft haben mit den Werken der Finsternis. Es werden Zeiten kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Es werden sich viele von der Wahrheit abwenden. Wie ist es mit der Unterscheidung von Gut und Böse? Feste Speise ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Bösen und Guten. Im dritten Johannesbrief warnt Johannes vor Diotrephes, der sogar Leute aus der Gemeinde stößt. In der Offenbarung, da werden mehrere Gemeinden auch. Einerseits, ihr habt geprüft und ihr habt welche als Lügner befunden, das ist gut. Aber auch, ihr duldet bei euch die Lehre Bileams verfolgen oder Nikolaiten oder das Weib Isabel. Also ganz viele Warnungen lesen wir. Ein paar Prinzipien zum Thema falsche Zeugen. Und das soll auch ein kleiner Auftakt werden, dass wir uns einfach Gedanken machen zu dem Thema. Also wir leben ja heute in einer Zeit, die in vielerlei Hinsicht einfach krass ist. Also es ist, ja, wenn du einen Fehler machst, dann wirst du niedergemacht. Man erwartet quasi, also die Fehlerkultur in unserem Land, ich meine, da brauchen wir gar nicht weit zu gucken, was ich mit den Politikern, egal was die machen, machen sie falsch und es gibt viel zu kritisieren, gar keine Frage. Aber steh du mal in Verantwortung und triff Entscheidungen. Triff Entscheidungen unter Zeitdruck. Triff Entscheidungen und du weißt, es gibt erstmal keine gute Lösung und finde Kompromisse. Und dann fang an, den ersten Stein zu werfen. Also Fehlerkultur, und ja, das, natürlich macht man Fehler. Also da alleine angefangen. Aber dann auf der anderen Seite ist das so paradox, dann Fehler anzusprechen ist dann auch manchmal. Oder etwas zu sagen, das ist falsch. Wie kannst du das sagen? Also so sind wir als Gesellschaft so hin und her gerissen und wir trauen uns nicht mehr zu sagen, was ist wirklich richtig, was ist falsch. Wie kann ich denn überhaupt feststellen, was richtig und falsch ist? Und wir sollten und wir müssen unseren Weg da finden. Wir können auch nicht einfach nur sagen, jetzt kommt da jemand, ein Prophet, sagt jemand, alles gut, schön, du kommst im Namen Jesu oder nimmst den Namen Jesu in den Mund. Ach, wunderbar. Das wäre auch sehr, sehr blauäugig. Nein, wir sollen und wir müssen Propheten prüfen. Und es ist einfach so, dass nicht jeder, der fromm redet, die Wahrheit spricht. Und es ist so, dass der Ungehorsam gegen den Befehl des Herrn Folgen hat. Und wir haben unsere Richtschnur. Und ich gebe zu, das ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was Gott uns zumutet, damit wir es auch nicht zu einfach haben und nicht irgendwie unseren Katalog haben und dann wie die Pharisäer es uns dazu einfach machen und unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Aber es ist eben auch zu einfach, auf der anderen Seite runterzufallen und gefühlt gar nichts mehr zu hinterfragen. Und Unwissenheit schützt eben auch nicht vor Strafe. Ich meine, mit dem Mann Gottes, wenn wir so darüber nachdenken, ist schwer nachzuvollziehen, warum ist er mit ihm umgekehrt? Da möchte man ihm mal noch zurufen, denk doch nach, du hast doch diesen Auftrag gehabt, du wusstest so genau, wieso sollte jetzt so eine aktuellere Botschaft von Gott kommen? Gott hat dir genau gesagt, da sollst du hingehen, das sollst du machen und dann wieder zurück. Fertig. Und jetzt kommt jemand auf halber Strecke und sagt, nee. Das erinnert doch auch an Paulus, wie er an die Galater schreibt. Ich habe euch doch das Evangelium verkündet. Und so schnell wendet ihr euch davon ab. Und wenn jemand anders euch etwas, und sei es ein Engel, er sei verflucht. Und ich weiß, und ich empfinde das wie viele von euch wahrscheinlich genauso, es ist super schwer. Und zu sagen, das ist falsch oder da fühlen wir uns unwohl. Aber wir sollten uns und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es ist auch ein Auftrag. Wir haben so viele Warnungen, die stehen da nicht zum Spaß. Oder umgangssprachlich würden wir sagen, die stehen da nicht aus Schierschandudel. Ich weiß nicht, wie du das übersetzen willst. Ja. Also damit wollen wir und, denke ich, müssen wir uns auch ein paar Mal beschäftigen. Möge Gott uns da Weisheit schenken und vor allen Dingen, dass wir auf keiner Seite herunterfallen. Dass wir uns auch nicht auf die Suche begeben nach Fehlern und ha! Und machen aus einer Mücke einen Elefanten, sondern, wie Peter ja auch gesagt hat, wenn etwas geschrieben steht und Gott sagt, so kann es eben auch sein, dann ist das auch in Ordnung. Und manche Sachen können wir so oder so machen. Möge Gott uns Weisheit schenken und ihm sei aller Lobpreis und Ehre. Amen.